Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Böbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Heute sprechen wir über ein Land, das es geografisch gibt, kulturell lebt, aber politisch nicht existieren darf. Kurdistan. Über 30 Millionen Menschen nennen es ihre Heimat. Und trotzdem taucht Kurdistan in Schulbüchern, Nachrichten und politischen Debatten kaum auf. Warum ist das so? Was bedeutet es, zu einem Land zu gehören, das offiziell nicht anerkannt wird? Darüber spreche ich heute mit Shira Doski. Über Geschichte, Identität, Schmerz, Hoffnung und darüber, warum Kurdistan in unserer Gesellschaft so oft unsichtbar bleibt. Ich sage hallo und herzlich willkommen. Shira, moin.
Ja, mein Lieber, vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, das war schon eine sehr gute Einleitung. Ich freue mich drauf. Ich glaube, das wird heute ein sehr, sehr interessantes Gespräch, vor allem auch für Menschen, die vielleicht mit dem Thema auch noch nicht so vertraut sind. Aus meinem Privatumfeld kenne ich das auch immer ganz gut, dass für viele, wie du es ja auch bei dir selber gerade eben einleitend, bevor wir angefangen haben, gesagt hat, dass wie so ein grauer Fleck ist.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin echt gespannt. So ähnlich ging es mir unter anderem auch da in der Folge über den Sudan, den ich vor wenigen Wochen hier hatte. Auch so ein blinder Fleck, den aber auch viele nicht so auf dem Schirm haben, aber unheimlich wichtiges Thema ist. Und mit Kurdistan ist das genauso. Wir fangen mal vorne an. Wenn jemand heute zum ersten Mal den Namen Kurdistan hört, wie würdest du diesen Menschen erklären, was Kurdistan ist? Jenseits von Politik oder Schlagzeilen.
Genau, also ich glaube, grundsätzlich würde ich damit einfach einleiten und sagen, dass Kurdistan eben ein Land bzw. eine Region im Nahen Osten ist, die nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches in vier moderne Länder aufgeteilt wurde, was heute dann eben das Siedlungsgebiet der Kurden darstellt. Verteilt ist es eben nach den heutigen Staatsgrenzen auf Türkei, Syrien, Iran und Irak. Hier ist es manchmal auch so geläufig, wenn wir uns mal mit den Begrifflichkeiten aus der Presse auseinandersetzen, dann hast du vielleicht schon mal von Rojava oder von der autonomen Region Kurdistan gehört. Also da gibt es viele Synonyme, die sich dann mit den vier Regionen auseinandersetzen. Deswegen ist das immer sehr schwer, direkt einleitend gut zu beschreiben, worum es eigentlich geht. Weil gerade für Außenstehende ist es zwischen den Begrifflichkeiten immer schwer. Bei den Kurden selber ist es nachher so, wenn die jetzt untereinander miteinander sprechen, dann differenzieren sie quasi die Region, wo sie herkommen, nach den Himmelsrichtungen auf Kurdisch. Rojava zum Beispiel, was ja in Deutschland auch geläufig ist als Begriff, bedeutet im Kurdischen so viel wie Westen. Der Teil, wo ich herkomme, die autonome Region Kurdistan, Südkurdistan ist auf Kurdisch Bashur, das bedeutet im Prinzip Süden. Und der Teil im Iran Rojalat und der in der Türkei Bakur. Und so differenzieren bzw. bezeichnen das dann Kurden unter sich.
Okay, okay. Was macht ein Land eigentlich aus? Grenzen auf einer Karte oder die Menschen, die dort leben und ihre Kultur teilen? Ich weiß, wir gehen schon richtig tief rein.
Alles gut, gerne. Ja, das kommt drauf an. Also ich persönlich finde, da muss man differenzieren. Also zum einen gibt es, denke ich mal, eine juristische Definition dafür und eine gesellschaftliche. Und da würde ich im Grunde sagen, ein Staat macht das aus, was die autonome Region Kurdistan im Irak zum Beispiel hat, nämlich eine eigene Bevölkerung, eigene politische Strukturen, eigenes Militär und so weiter. Also das, was wir in Deutschland zum Beispiel auch klassisch in der allgemeinen Staatslehre betrachten würden, das ist einmal die eine Perspektive, die ist in Kurdistan je nach Region mal mehr oder weniger gegeben, in welchem kurdischen Teil man ist, eben mal mehr oder weniger gibt. Die Bevölkerungsgruppe ist natürlich überall. Je nachdem aber, wie viel Selbstverwaltungsrechte die Kurden haben, hast du die anderen Elemente mal mehr oder weniger. In der autonomen Region Kurdistan ist das so, seit dem Sturz von Saddam Hussein wurde eben eine allgemeine kurdische Verwaltung aufgebaut, die ist weitestgehend autonom von der irakischen Zentralverwaltung, hat ein eigenes Militär, ein eigenes Parlament, sowie eben auch einen eigenen regionalen Präsidenten und eine Hauptstadt. Also da sind tatsächlich eben alle Rahmenbedingungen gegeben, die auch ein Staat heute eben hat, nach den Definitionen, die wir kennen. In Rojava hat man das jetzt insbesondere die letzten ein, zwei Jahre immer mehr etabliert. Und in den anderen Teilen hast du halt die Bevölkerungsgruppe, aber eben nicht dieser Selbstverwaltung, was aber nicht daran liegt, dass die Kurden sich nicht gerne selber verwalten wollen würden, sondern eben, dass die Türkei und der Iran als Staatssysteme da eben ein großes Problem mit haben. Das ist die eine Perspektive. Mhm. Und die andere, das ist halt die auf der persönlichen Ebene. Und da würde ich halt sagen, fängt es natürlich mit der Sprache an. Wenn du und ich jetzt gemeinsam rausgehen, hier Deutsch reden, dann ist das natürlich eine große Selbstverständlichkeit. Das ist in vielen Teilen Kurdistans auch heute nicht unbedingt selbstverständlich. Aber eben bei der Sprache würde ich ansetzen, bei der Kultur, dass man eigene Literatur hat, eigene Musik. Mhm. Eben das, was eine Volksgruppe sozusagen ausmacht und womit sie assoziiert wird.
Okay. Ich habe hier so ein bisschen recherchiert im Vorfeld für dieses Interview. Es ist eine sehr tragische Geschichte. Historisch gehen wir da auch nochmal gleich so ein bisschen drauf ein. Glaubst du, dass viele Menschen Kurdistan nicht kennen, weil es ihnen nie erklärt wurde oder weil es bewusst ausgeklammert wird? Ich spreche natürlich jetzt aus einer deutschen Sicht. Ich weiß nicht, wie es in anderen Teilen der Welt ist, aber glaubst du, dass da irgendwo die Wahrheit liegt?
Ja, ich glaube, die Wahrheit findet sich nachher irgendwo in der Mitte. Also einerseits, du hattest ja gerade das Beispiel Sudan. Ganz ehrlich, zum Sudan könnte ich jetzt auch nicht viel sagen, weil ich mich halt damit nicht groß auseinandergesetzt habe. Ich habe meinen persönlichen Tellerrand und die hat jeder von uns hier in Deutschland ja auch. Ich kann mir vorstellen, dass viele es einfach prinzipiell nicht kennen. Zur Wahrheit gehört aber auch tatsächlich, dass es teils auch bewusst so ist. Wenn man sich eben die Infrastruktur anguckt, wie Länder funktionieren, wie der Westen funktioniert, wie Pressearbeit auch in Deutschland ist. Ich habe den Eindruck, die letzten Jahre hört man immer mehr über die Kurden. Ich hatte mich aber zum Beispiel auch in meiner juristischen Masterarbeit mit dem Thema auseinandergesetzt, wie Kurden eben in der Presse dargestellt werden, juristisch betrachtet. Da ist das halt oft so, das wird nicht aktiv angesprochen. Beispielsweise, wenn ich jetzt irgendwas mache, du bist Journalist, du schreibst darüber, dann wird man halt sagen, entweder der Deutsch-Iraker, der Iraker oder meinetwegen der Deutsche. Aber das Kurdische würde hinten wegfallen. Entweder, weil ich es nicht aktiv angesprochen habe, weil die Person es nicht weiß, aber zur Wahrheit wird auch, dass Deutschland natürlich auch politische Beziehungen mit den Ländern in der Region hat. Das heißt, man möchte Konflikte eben auch mit diesen Ländern vermeiden, sodass im Ergebnis ich behaupten würde, dass die Wahrheit eben ist, dass beide Elemente da durchaus zutreffen.
Hey, wenn dir gefällt, was du hier hörst und du den Podcast ein bisschen unterstützen möchtest, freue ich mich riesig über eine kleine Spende, zum Beispiel über PayPal. Damit hilfst du mir, die laufenden Kosten zu decken und weiter spannende Folgen für dich zu machen. Den Link findest du in den Shownotes. Danke dir. Wir steigen mal so ein bisschen historisch ein. Wie weit reicht die Geschichte der Kurden eigentlich zurück? Kannst du mal so ein kurzes, ich will nicht sagen Roundup, aber vielleicht mal so für die Hörer mal kurz so erklären, was es damit auf sich hat?
Gerne. Also wenn man jetzt die Kurden als Volksgruppe betrachtet, geht es tatsächlich sehr, sehr weit zurück. Wenn man jetzt beispielsweise die Zitadelle in Erbil nimmt, die Regionalhauptstadt in Südkurdistan, die gehört zum Weltkulturerbe und ist das am längsten durchgehend bewohnte Gebäude der Welt. Also da, wenn ich da jetzt gerade nicht verkehrt bin, leben schon seit über 8000 Jahren Menschen. Also die Volksgruppe selber gehört auch zu einem der ältesten der Welt. Von daher geht die Geschichte sehr weit zurück. Die moderne Geschichte, würde ich sagen, setzt etwas später an, nämlich mit der ersten Teilung. Da wurden quasi die Kurden zwischen dem Osmanischen Reich und dem Persischen Reich aufgeteilt. Und im Grunde richtig interessant wird es dann ab der Moderne. Also das heißt quasi nach dem Ersten Weltkrieg, so um 1920 mit dem Zerfall des Osmanischen Reichs. Da setzen heute meistens, sage ich mal auch, wenn man sich irgendwie einen Vortrag oder so über Kurdistan anhört, diese Beiträge an, nämlich mit dem Vertrag von Sèvres, der im Grunde den Kurden auf einem bestimmten Gebiet in der Region eine eigene Staatsgründung zugesagt hat, was dann später aufgrund von wesentlichen Erdölvorkommen in der Region und politischen Interessen wieder revidiert wurde im Vertrag von Lausanne. Das heißt, so die moderne kurdische Geschichte und das, was sozusagen für die heutige aktuelle Lage besonders relevant ist, ist so auf 1920 ungefähr zu datieren.
Okay. Was bedeutet eigentlich Geschichte für ein Volk, das keinen eigenen Staat hat? um sie festzuhalten oder zu schützen. Also hier in Deutschland, wir haben Museen, um die Geschichte irgendwie festzuhalten. Aber wie kann das Kurdistan schaffen oder die Menschen aus Kurdistan?
Ja, ich verstehe, wie du die Frage meinst. Es fängt natürlich mit Musik, Literatur an. Unabhängig davon natürlich, wie frei man leben kann und sich bewegt, finden diese Themen ja auch auf zwischenmenschlicher Ebene statt. Das heißt, für mein Verständnis zum einen, auch in der eigenen Bevölkerungsgruppe, gibt man das Familienangehörigen weiter. Es werden Geschichten geschrieben. Also es gibt auch viel kurdische Literatur, die teilweise auch Jahrhunderte zurückgeht und sich eben auch mit solchen Themen auseinandersetzt und dem Wunsch nach einer eigenen Staatsgründung. Heute ist das zum Beispiel auch so, in Südkurdistan gibt es durchaus auch Museen, die sich mit den Themen auseinandersetzen. Das ist auch teilweise interessant. Also ich war selber auch schon da und habe mir zum Beispiel ein Museum angeguckt. Da konnte man die jüngere Geschichte sehen mit den Konflikten zwischen Kurdistan und dem Irak und wie es eben zu der Autonomie kam, welche Artikel vereinbart wurden. Also klar, es gibt natürlich Repression, das bedeutet aber nicht, dass die Kultur und damit natürlich auch die Geschichte völlig unterdrückt wird, weil vieles ja auch im eigenen Haushalt stattfindet und von da aus auch an die Bevölkerungsgruppe hinausgetragen wird.
Also ist das quasi, wir lassen eben den Krankenwagen noch vorbeifahren.
Genau, es ist tatsächlich die Feuerwehr, also bei uns nebenan hier ist die Feuerwehr. Oha. Deswegen war ich vorhin auch kurz so verwundert, weil ich die ganze Zeit das Geräusch so im Hintergrund gehört habe.
Ja,
genau,
ja.
Die sind scheinbar gerade losgefahren.
Okay, okay, alles klar. Also es ist dann so, hat sie den Eindruck, dass Kultur, Lieder, Erzählungen dann auch so von Familie zu Familie weitergegeben werden. So mobile Kultur, will man fast sagen.
Genau, ich denke mal, so könnte man das zusammenfassen. Moderner betrachtet tatsächlich auch so, wie wir es hier auch kennen. Wenn ich jetzt quasi die Region von Kurdistan angucke, wo ich ja selber herkomme oder meine Eltern, da haben sich die letzten Jahre die Kultur stark eben mit dieser Frage der kurdischen Identität auseinandergesetzt, mit dem Militär teilweise auch viel in Bezug auf Musik wegen dem IS, der ja gerade so 2014, 15 ja sehr stark im Fokus stand. Also das findet man schon wieder. So mobil ist es gar nicht mehr. Ich glaube, interessanter sind da wahrscheinlich die Teile von Kurdistan, die eben auf Türkei und Iran entfallen, weil da natürlich die Repressalien deutlich stärker ausfallen, wodurch das auch schwerer ist, das auch nach außen zu tragen und darzustellen. Sei es, dass man beispielsweise ein Buch über Kurdistan schreibt in der Türkei. Man möchte natürlich, dass es veröffentlicht wird. Was macht man da? Man stellt natürlich einen Antrag, dann wird es geprüft. Dann will man vielleicht die Kurdistan-Landkarte drauf tun, muss dann aber darauf verzichten, weil man genau weiß, okay, wenn ich jetzt dieses Buch auf Kurdisch veröffentlichen möchte und da ist die Landkarte drauf zu sehen, dann wird das eben entsprechend abgelehnt. Also die Zielsetzung ist eben in den Regionen, wo wirklich kurdische Kultur nicht frei leben kann, dass die Identität nach Möglichkeit so weit eingeschränkt wird, dass daraus kein Problem entsteht.
Okay, okay, verstehe. Du hast ja gerade gesagt, nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Vertrag dann wieder umgeschrieben, wegen Bodenschätzen. Was macht das mit einem Volk, wenn seine Zukunft quasi von fremden Mächten entschieden wird, ohne dass man selbst mit am Tisch sitzt?
Genau. Ja, ziemlich viel ja tatsächlich. Im Grunde stellen wir uns einfach mal vor, wir beide gehen jetzt gemeinsam zusammen hier in Deutschland raus, unterhalten uns auf Deutsch, schauen uns ein deutsches Theater abends an. Das sind ja alles Dinge, die sind selbstverständlich. Die sind im Grundgesetz verankert, allgemeine Handlungsfreiheit, Diskriminierungsverbot und so weiter. Und schon bei diesen Kleinigkeiten, die eigentlich ja selbstverständlich sind, für einen Durchschnittsmenschen, sage ich mal, der Glück hat, in einer Region zur Welt zu kommen, wo es momentan vielleicht etwas ruhiger ist, politisch als auch in Bezug auf Krieg. Diese Dinge gab es in vielen Teilen Kurdistan und gibt es heute noch, nur wenn überhaupt begrenzt. Und da fängt das Problem ja schon an. Wenn ich selber nicht darüber entscheiden kann, wie ich leben möchte, macht das sehr viel natürlich mit einem, weil man gar nicht das machen kann, was man will. Man kann es mit weiteren Beispielen auch belegen. Nehmen wir mal Rojava zum Beispiel, auch momentan sehr aktuell in den Medien präsent. Da ist es so, dass viele Kurden selbst heute noch gar keinen syrischen Pass haben. Das heißt, de facto leben sie in der Region, über Generationen hinweg bis heute und haben vor allem, glaube ich, in der Zeit der Assad-Familie eben nie Pässe erhalten. Das heißt, de facto sind sie staatenlos, obwohl sie da leben, wo sie schon immer gelebt haben.
Es ist ja schon ziemlich verrückt, dass man so auf vier Länder aufgeteilt ist, obwohl man da schon so lange zu Hause ist. Das ist ja total verrückt irgendwie. Also ich glaube nicht, dass es so irgendwas auf der Welt nochmal gibt, oder?
Also ich glaube zumindest jetzt nicht derart vergleichbar. Es gibt ja schon durchaus auch in anderen Ländern Bevölkerungsgruppen, die in einem Land leben und eben nicht zur Hauptgruppe gehören. Nehmen wir zum Beispiel Spanien und Katalonien. Allerdings ist es, glaube ich, so, dass man da differenzieren muss, dass gerade wenn das jetzt in Europa ist, dass diese Konflikte bei weitem nicht so schicksalsbehaftet und stringent und mit Blut begossen werden, wie es eben im Nahen Osten der Fall ist. Und ich finde, was das mit einem macht, das fängt ja bei den kleinen Dingen an. Also gerade jetzt aus Nordkurdistan in der Türkei, wenn wir jetzt die meisten Kurden von denen fragen, viele von denen können kein richtiges Kurdisch, weil die es eben durch die Repressalien nie lernen konnten, die Gelegenheit dazu nicht hatten. Ich selber kann auch zum Beispiel Kurdisch sprechen, aber ich kann nicht gut lesen. Und das auch nur, weil meine Eltern sich eben die Zeit genommen haben, mir das beizubringen. Das heißt, so diese einfachsten Dinge, die selbstverständlich sind, die fallen dann irgendwie hinten weg.
Okay. Würdest du sagen, dass dieses Gefühl des Übergangwerdens damals, dass sich das bis heute durchzieht bei den Kurden?
Ja, ich denke, das kann man so zusammenfassen. Das Problem dahinter ist einfach, die Region ist so höchstgradig komplex politisch, dass da sehr viele Interessen drin stecken. Und wenn man sich eben gerade die Teile von Kurdistan anguckt, da gibt es fruchtbares Land, Erdöl, Erdgas, also viele Ressourcen, an dem auch der Westen Interesse hat, an dem natürlich auch, ich nenne es mal ganz vorsichtig, die Besatzerstaaten Interesse dran haben. Das heißt, die Kurden werden teils auch bewusst einfach übergangen, weil es anders nicht geht. Da stecken so viele Interessen dahinter. Die Kurden stellen sich hin, sagen, wir hätten gerne einen eigenen Staat, weil wir einfach frei leben möchten. Wo ich mir selber auch mittlerweile denke, okay, ganz ehrlich, diese ganzen Ressourcen hätten da nicht sein müssen. Die Menschen hätten wahrscheinlich ein friedlicheres Leben, wenn es ein karges Land wäre, ohne irgendwas, wovon man, sag ich mal, einen höheren monetären Wert rausziehen kann. Und da ist halt einfach das Problem. Also es ist so komplex. Wenn man sich das anguckt, zum Beispiel die Kurden im Irak haben größere wirtschaftliche Beziehungen mit der Türkei, aber auch mit der kurdischen Region dort. Das heißt, auf der einen Seite geht es um wirtschaftliche Interessen zwischen denen, aber auch eben den Besatzerstaaten, dass dann auf der einen Seite gesagt wird, okay, wir haben wirtschaftliche Beziehungen mit den Kurden in der Region, andererseits bei uns in der Region unterdrücken wir die Kurden. Und das ist teilweise so abstrus, muss ich das vorstellen, wenn der kurdische Präsident aus Südkurdistan in die Türkei reist und Gespräche beispielsweise mit Erdogan hat, stellen die für den dann die Kurdistan-Flagge auf den Tisch. Gleichzeitig, wenn ich jetzt draußen dort rumlaufen würde und eine Kurdistan-Flagge in die Hand nehmen würde, würden die mich direkt festnehmen. Also so abstrus ist die Situation teilweise.
Klar, ich meine, die Region ist ja nicht gerade bekannt dafür, eine ruhige zu sein. Also nicht nur von Kurdistan, ich rede allgemein von der Situation.
Genau, das stimmt.
Und es leider sehr schnell eskalieren kann. Was macht diese Teilung mit einer gemeinsamen Identität? Also, wenn ich mir vorstelle, Kurden unter sich, wir sind ein Volk, wir haben hier etwas gemeinsam, aber man ist ja trotzdem irgendwie geteilt. Fühlt man sich zuerst als Kurde oder zuerst als Bürger eines anderen Staates?
Also, ich spreche vor allem für mich, aber ich denke auch für alle anderen Kurden. Ich selber habe mich nie mit dem Irak assoziiert und werde das auch nie tun. Also wenn jemand fragt, wo kommst du her, was ist dein Hintergrund, dann sage ich immer, ich sehe mich als Deutscher und ich sehe mich 100% als Kurde. Das heißt, ich sage, ich komme aus Deutschland und ich komme aus Kurdistan. Mit dem Irak, ich kann weder Arabisch, noch kann ich dem Land aus persönlicher, familiärer Erfahrung irgendwas Positives abgewinnen, sondern eben nur Negatives. Und so geht es im Grunde allen anderen Kurden in Bezug auf diese vier Länder in der Regel auch. Die Frage ist meistens, wie offen kommunizieren Sie das? Und da liegt oftmals ein Problem. Gerade früher haben viele Kurden halt auch von ihren Eltern vermittelt bekommen, sprecht da bitte nicht so offen drüber, es verursacht nur Probleme. Das heißt, es kann durchaus sein, dass du jetzt jemanden triffst, der einen kurdischen Background hat und ihn fragst und dann sagt er zu dir, ja Frank, ich bin aus dem Irak, weil er dann in dem Moment nicht drüber sprechen möchte, weil er eben darauf konditioniert ist, dass daraus sich ein Problem ergibt, wenn er das jetzt offen anspricht.
Okay, verstehe. Kann man ein Volk geografisch teilen, ohne seine Identität dauerhaft zu beschädigen? Das ist eine große Frage, ich weiß.
Könnte man? Meiner Erwartung nach aber vorausgesetzt, dass diese Bevölkerungsgruppe die gleichen Möglichkeiten und Rechte erhält wie die Hauptbevölkerungsgruppe. Und das ist halt in Kurdistan leider weitestgehend nicht der Fall. Also dadurch, dass halt Assimilationspolitik sehr stark die letzten Jahrzehnte oder das letzte Jahrhundert betrieben wurde, sind eben die Rahmenbedingungen dafür nicht gegeben. Aber das ist ja auch die Kehrseite der Medaille. Im Endeffekt, wenn du die Leute frei leben lässt, dann wird es ja auch gar nicht diesen Bedarf dafür geben, zu sagen, okay, Kurdistan muss eine autonome oder Region werden insgesamt oder ein unabhängiger Staat. Das kommt ja aus diesem Bedürfnis und diesem Gefühl, all das eben machen zu können, was du und ich selbstverständlicherweise in Deutschland machen können.
Okay. Ich habe in meiner Recherche auch so ein bisschen auf Medienberichte mal geguckt, wie das so berichtet wird. Und was mir aufgefallen ist, dass kurdischer Widerstand häufig als Problem dargestellt wird, aber nicht als Reaktion auf Unterdrückung. Teilst du meinen Eindruck?
Ja, definitiv. Das findet man ja auch im Wording oftmals wieder. Also ich glaube, das, was du jetzt mit den Medienberichten meinst, bezieht sich häufig auch oft auf die Region in Rojava oder in Baku, also Nordkurdistan, Westkurdistan, Syrien, Türkei, wo das ja auch stark eben mit der PKK assoziiert ist und mit den Ablegergruppen. Und ich glaube, da ist häufig auch einfach das Problem, man möchte zum Beispiel auch eben der Türkei nicht auf den Schlips treten. Es gibt eben ein Bild, womit das assoziiert ist und so soll das dann ja auch bewusst sein. Im Endeffekt finde ich die Differenzierung da auch interessant. Wenn ich jetzt einen Artikel schreibe und über einen deutschen Soldaten schreibe, dann würde ich schreiben, die deutschen Soldaten. Und bei solchen Artikeln findest du oft dann so eine negative Assoziation, dass dann steht, die Kurdenkämpfer, die Kurdenrebellen. Dann wird dann gar nicht drüber gesprochen, dass zum Beispiel eben in der autonomen Region Kurdistan dieses Militär, was es da gibt, dass es keine Milizen oder ähnliches sind, wie sie auch teilweise dargestellt werden, sondern ein offizielles Militär, was in der Verfassung verankert ist, wo es dann auch so weit geht, dass in der Region zum Beispiel auch der irakische Staat nicht die Erlaubnis hatte, auf die offiziell anerkannten kurdischen Gebiete Fuß zu setzen, während die kurdischen Peschmerga im Irak beispielsweise auch theoretisch in den arabischen Regionen unterwegs sein dürfen.
Ja, ist sehr, sehr kompliziert, wenn es so ums Wording geht. Ich hatte dieses Beispiel Israel-Gaza, dieser Konflikt. Es ist dann so, dass Israelis getötet wurden. Im Gazastreifen sind Menschen umgekommen. Das ist also total irre eigentlich, was die Medien dann mit diesem Bild, was sie dort zeichnen. Ne?
Genau, das ist halt, ohne da jetzt irgendwie, sag ich mal, Partei ergreifen zu wollen, was jetzt richtig oder falsch ist. Aber im Endeffekt, Medien haben ja auch eine bestimmte Betrachtungsweise und möchten ja auch eine bestimmte Perspektive wiedergeben. Und dann muss man sich ja auch überlegen, okay, wenn wir jetzt das Beispiel Israel-Gaza nehmen, Deutschland hat eine bestimmte Historie mit Israel und sieht sich da in der Verantwortung auch viel zu tun. Das heißt, man wird darauf achten, Israel nicht auf den Schlips treten zu wollen. Und unabhängig davon, was da jetzt richtig oder falsch ist, die gleiche Situation hat man ja theoretisch auch bei den Kurden und in der Region. Und wenn du da jetzt anfängst, in Artikeln die kurdische Perspektive zu stark einzunehmen, dann gibt es die Garantie dafür, dass in der Türkei der deutsche Botschaft heimbestellt wird.
Ja, das ist einerseits, ich finde es sehr, sehr traurig, also gar auch dem Journalismus gegenüber, weil der Journalismus soll ja soll ja betrachten, er soll aufzeigen und keine Partei ergreifen. Ne?
Würde ich dir zustimmen, aber es ist halt immer nicht so einfach. Ich glaube, das ist das eine Problem. Und das andere ist, es ist auch unfassbar schwer, und da vielleicht die Journalisten auch so ein bisschen in Schutz zu nehmen, sich in dieser Thematik auszukehren, weil das einfach so komplex ist und so politisch behaftet, dass man nicht unbedingt diesen Tellerrand hat, zu sagen, okay, Scherer fühlt sich jetzt zum Beispiel persönlich angegriffen, wenn man sagt, er ist Iraker und das in den Artikel reinschreibt, statt meinetwegen Deutschkurde oder aus Kurdistan oder aus Deutschland. Ich glaube, das spielt da natürlich auch mit rein, aber im Grunde gibt es halt eine Agenda und die wird halt dargelegt. So einfach ist das am Ende des Tages.
Okay. Die autonome Region Kurdistan im Irak gilt weitestgehend für viele als Erfolg. Was hat sie tatsächlich verändert?
Ich würde sagen, tatsächlich sehr viel. Ich war jetzt selber zweimal da, 2024 und 2016. 2016 war meine erste persönliche Kurdistan-Reise. Das heißt also, ich habe mich damals quasi selber mit meiner eigenen Identität auseinandergesetzt, was zum einen natürlich sehr emotional, auch sehr interessant war. Und was mir dort aufgefallen ist, gerade wenn ich jetzt so die letzten 2-3 Jahre mir auch angucke, da wird massiv Infrastruktur aufgebaut. Also gerade in den ganz großen Städten, also da gibt es 3 Hauptstädte in der Region, Duhok, Slemani und die Hauptstadt Erbil. Und teilweise, ich kann dir das gerne mal im Nachgang, wenn wir durch sind, irgendwie auf WhatsApp als Video schicken, wenn man sich anguckt, was sie da gebaut haben. Du denkst, du bist im Westen und nicht in einer Krisenregion, wo innerhalb der letzten 100 Jahre vielleicht irgendwie 10, 15 Jahre im Irak kein Krieg waren. Und wenn man das dann mit dem Irak vergleicht, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, ist die Infrastruktur dort wesentlich schlechter. Sei es jetzt in Bezug auf grundsätzlich Straßen, Tunnel durch Berge, Krankenhäuser, Hotels und so weiter. Also die bauen da jetzt auch massiv dahingehend aus, dass man das bewerben möchte, dass Menschen in Südkurdistan Urlaub machen. Da gibt es wirklich Riesenprogramme, wo mit Sportlern zum Beispiel geworben wird. Also ich weiß nicht, ob du den kurdisch-deutschen Boxer Agit Kabayel kennst.
Leider
der
nicht.
Zum Beispiel, genau, also der ist Interimsweltmeister im Schwergewicht in einer der Bereiche. Da gibt es ja irgendwie mehrere Gürtel und der ist jetzt mittlerweile mit Visit Kurdistan gepaart. Und das ist eine ganz große Agentur dort, die sich stark dafür einsetzt, dass Menschen aus dem Westen eben in Südkurdistan Urlaub machen.
Okay, das hört sich jetzt wirklich nach einem Fortschritt an für Kurdistan. Aber warum wird dieser politische Fortschritt international kaum thematisiert? Also du bist jetzt der Erste, der mir das so jetzt erklärt, was da unten alles so entsteht.
Genau, also zum einen muss man sagen, das ist natürlich meine Perspektive als Urlauber. Ich lebe da jetzt nicht durchgehend, um zu sagen, okay, vielleicht betrachtet man das dann anders. Vielleicht noch ein interessantes Projekt noch zu nennen, was vor ein paar Wochen war. Die Regionalhauptstadt Erbil ist wirklich eine sehr große Stadt. Vielleicht von der Einwohnerzahl 1 Million vergleichbar mit Frankfurt. Viele Hochhäuser, schöne Straßen, modern. Die haben jetzt ein großes ökologisches Projekt umgesetzt und sind gerade dabei, damit zu beginnen, dass sie einmal komplett um die Stadt herum quasi so einen Grünzweig mit Bäumen, ich glaube 6 Millionen Bäume anpflanzen möchten, quasi als Kreis, weil die Stadt wie so ein Spinnennetz aufgebaut ist. Und die Frage, ob es jetzt nicht dargestellt wird, ich glaube, es wird schon durchaus dargestellt. Es wird halt nicht so direkt mit dieser kurdischen Identität dahinter assoziiert. Es gibt durchaus auch, sei es jetzt auf Social Media oder auch mal Presseberichte über Erbil als Stadt, dann ist es halt aber wieder eine irakische Stadt. Und da ist halt eben das Problem, dass dann meistens eben diese kurdische Identität da hinten weg wieder runterfällt.
Okay, also es ist offiziell, ist es irakischer Boden, aber es ist kurdische Region, richtig?
Genau, also ich, wenn Leute mich immer fragen, wie man sich das vorstellen kann, sage ich immer so ein bisschen scherzhaft, eigentlich ist es ein Land im Land. Also wenn du da jetzt unterwegs bist, die Leute sprechen alle Kurdisch, überall sind Kurdistan-Flaggen, Irak-Flaggen gibt es höchstens als 2. kleine Flagge an Regierungsgebäuden. Ansonsten merkst du das halt gar nicht. Kurdische Verwaltung, kurdisches Militär, alles in kurdischer Hand. Die Kurden kontrollieren die Flughäfen, die Grenze. Also wenn du jetzt zum Beispiel von der Türkei aus dem kurdischen Teil in den kurdischen Teil im Irak reinfährst, dann hast du an der Grenze eine riesen Kurdistan-Flagge dran. Also so weit geht das schon. Im Endeffekt sind die dort halt ziemlich weit, was das Thema angeht. Wo es hinführen wird, muss man dann sehen. Aber ich glaube, dieses im Prinzip ist das ein Land im Land, beschreibt das eigentlich am besten.
Okay, ich habe davon wirklich gar keine Ahnung, aber wie wäre es denn, wenn das Kurdistan sagt, Irak, wir kaufen euch dieses Stück Erde hier ab. Wir machen uns selbstständig, wir, wie sagen wir so schon, loggen uns aus bei euch. Wir sind jetzt hier und machen unser eigenes Ding. Ich sehe das bestimmt zu blauäugig, richtig?
Ja, gut zusammengefasst. Also wäre natürlich ein schönes Bild, wenn es funktionieren würde. Die Realität ist, die meisten Erdölvorkommen im Irak liegen auf kurdischem Gebiet. Du kannst dir die strukturelle Aufteilung ungefähr so vorstellen. Die meisten kurdischen Gebiete im Irak sind unter kurdischer Verwaltung. Es gibt noch einen Teil, die nennt sich offiziell, so wie es rechtlich verankert ist, Disputed Areas. Da müssten eigentlich seit fast 20 Jahren Referenten abgehalten werden, ob die zur irakischen oder zur kurdischen Verwaltung gehören wollen, was der Irak bewusst nicht umsetzt, weil die halt wissen, dass die dann in die kurdische Verwaltung übergehen würden und da sind halt auch viele Erdölvorkommen. Das heißt, der Irak per se hat eigentlich kein Interesse an einer Aufspaltung, weil man dann quasi den Mitverdienst und die ganzen Ressourcen verlieren würde. Und ich glaube, ein großes Problem dahinter ist halt auch, damit ein Teil von Kurdistan oder Kurdistan im Allgemeinen überhaupt unabhängig werden kann, müssen auch die anderen kurdischen Regionen in irgendeiner Form politisch stärker werden. Weil oftmals, wenn man dieses Thema anführt und sagt, okay, eigentlich funktioniert es für die Kurden ja nur, wenn sie unabhängig sind, dass sie frei leben können, dann ist das Argument immer, gerade wenn man den teilnimmt, zu sagen, ja, aber wir wollen ja keine Unruhe in der Region schaffen. Dann wollen ja die Kurden in der Türkei, in Syrien und im Iran auch. Und da ist ein großes Problem drin, warum der Westen sich jetzt zum Beispiel mit Ausnahme von Israel, die halt das auch politisch bewusst machen, weil die ein Problem mit den Ländern in der Region haben, nicht offen sagen, dass sie einen kurdischen Staat unterstützen würden oder grundsätzlich sich neutral verhalten. Von daher, ja, es ist am Ende des Tages einfach blauäugig, weil da zu viele politischen Interessen und Sorgen eben mit dem Thema verbunden sind.
Okay, verstehe. Warum wissen viele Menschen so wenig über Kurdistan, obwohl Millionen Kurden in Europa leben?
Ja, also einen Punkt hatte ich ja vorhin schon angeführt, dass es oft wahrscheinlich Kurden auch schwerfällt, offen direkt darüber zu reden, weil man eben nicht mit Problemen assoziiert werden möchte oder auf Probleme treffen möchte. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, es ist ja eine Systematisierung. Was man im Westen eben nicht kennen kann, weil man in der Region nicht gelebt hat, ist natürlich schwierig. Wenn jetzt ein Mensch hierher kommt, ich glaube, mittlerweile ist das besser, aber im Endeffekt, wenn ich jetzt nach Deutschland komme, dann steht da drauf, okay, der ist ja Iraker. Das heißt, wenn es irgendwelche Statistiken gibt, dann ist das quasi plus eins für den Irak und eben nicht für die Kurden. Und ich glaube, da steckt auch einfach nochmal ein ganz großes Problem drin. Ich glaube, wenn man jetzt nur Deutschland lebt, leben vermutlich 1 bis 1,5 Millionen Kurden in Deutschland, die aber in dem Sinne in Statistiken und so weiter in der Form gar nicht vorkommen, weil sie eben mit diesen Ländern assoziiert werden.
Okay, verstehe. Gab es einen Moment in deinem Leben, in dem dir klar wurde, mein Land zählt gar nicht so richtig mit? Du hast ja vorhin gesagt, bis 2016 warst du, glaube ich, das erste Mal dort unten. Wie hat sich das bei dir so entwickelt, dieses Gefühl zu haben, ich bin Kurde?
Ja, das ist schwierig. Also ich glaube, ich würde sagen, lange Zeit war das für mich persönlich kein großes Thema. Ich bin zu Hause halt so erzogen worden. Für mich ist es selbstverständlich, kurdisch zu sein. Ich habe mich nie mit der Tragweite des Themas auseinandergesetzt. Das kam dann etwas später, sage ich mal, wenn man so ein bisschen älter geworden ist, sich selber auch mit Historie, Nachrichten und so weiter auseinandersetzt. Weil gerade so in der Jugendzeit, Schülerzeit, ich sag mal so bis 15, 16, da war es für mich jetzt auch kein großes Thema, weil im Endeffekt gehst du in die Schule. Wenn jemand fragt, ja, wo kommen deine Eltern her? Ja, aus Kurdistan, Südkurdistan, ich bin kurdisch. liegt im Irak. Und damit hat sich das Thema für mich. Also ist aber auch eher die Ausnahme. Also ich glaube, für viele ist das ein deutlich schwierigeres Thema, je nachdem, wie man assoziiert wird, wie auch einen anderen Menschen begegnen. Ich hatte vereinzelt mal vielleicht Freunde, die sich dann drüber lustig gemacht haben, dass es Kurdistan nicht gibt. Das heißt, dann hast du irgendwie einen 14-Jährigen, dem das Thema unangenehm wird, weil dem auch so begegnet wird. Oder dann hast du meinetwegen türkische Freunde, arabische Freunde, die sagen, nee, sag das mal nicht. Dann hast du noch so einen Anknüpfungspunkt. Also das ist, glaube ich, bei vielen so eine Entwicklung. Einerseits eben in diese Richtung oder andererseits, dass man dann einfach an so einen Punkt kommt, wo man erwachsener wird und anfängt, sich mit den Themen dahinter auseinanderzusetzen. Und ich finde, dann wird es auch sehr interessant, weil für mich war das auch super spannend, 2016 dort zu sein, weil das einerseits hattest du den IS, der quasi 60, 70 Kilometer südlich von der Regionalhauptstadt Erbil war zu dem Zeitpunkt. Andererseits hattest du eine kurdische Region, die gleichzeitig eben quasi versucht hat, sich gegen den IS zu verteidigen. Andererseits in Aufbruchsstimmung ist. Gleichzeitig andere Teile von Kurdistan, die halt zu dem Zeitpunkt zu 100% unterdrückt sind, heute in zwei Regionen immer noch. Und das alles dann so mit eigenen Augen zu sehen, zu verstehen, okay, da liegt so mein Hintergrund, war schon eine sehr, sehr interessante Erfahrung, vor allem, weil ich beide Perspektiven auch kennenlernen durfte. Einerseits eben Südkurdistan, wo man gesehen hat, wo das Ergebnis so hinführen kann, wenn die Leute eben diese Möglichkeit bekommen, überall Kurdistan-Flaggen, die Leute sprechen Kurdisch, man lernt so kurdische Kultur kennen. Andererseits war ich dann auch im iranischen Teil zu der Zeit, als ich da war, 2016, überall Iran-Flaggen, was per se ja erstmal auch nichts Schlimmes ist, überall die Flaggen mit den Gesichtern von den Ayatollahs drauf, überall die Militärpolizei und du musst es dann draußen schon aufpassen, was du halt sagst. Und wenn die dann an dir vorbeigehen, dann hast du kein gutes Gefühl und denkst dir immer so, ah, okay, vielleicht spreche ich jetzt gerade nicht Kurdisch. Warte mal, bis diese Militärpolizei dann weg ist. Und das war also wirklich diesen Kontrast zu sehen von, wie schlimm es ist und wie es sein kann, war halt einfach sehr spannend.
Ja, das glaube ich. Wie blickst du heute auf die Zukunft Kurdistans? Mit Hoffnung, mit Sorge oder vielleicht eine Mischung aus beidem?
Zwiegespalten. Ich glaube, eine Mischung aus beidem trifft das gut. Einerseits, was ich sehr positiv finde, ist, nachdem zum Beispiel jetzt Südkurdistan, da hatten wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, um nochmal auf deinen Gedanken von vorhin zurückzukommen, 2017 ein Unabhängigkeitsreferendum gehalten hat vom Irak, wo knapp 92% der Menschen gesagt haben, okay, wir würden uns gern vom Irak abspalten. War ja erst unklar, wie es mit der Region weitergeht, weil das halt in Anführungszeichen einfach politisch zurückgeflogen ist und nicht funktioniert hat. Dass sich das dann wieder stabilisiert hat, dass man weiter politische Beziehungen mit dem Westen weiter ausbaut, die Infrastruktur und so weiter, finde ich positiv. Oder dass eben die Region in Rojava bis zu einem gewissen Grad auch nach dem Sturz von Assad es schafft, ihre Selbstverwaltung aktuell zu halten, sind Dinge, auf die ich positiv schaue, auch mit der Hoffnung, dass diese verschiedenen kurdischen Parteien und politischen Strömungen in der Region mehr zusammenarbeiten zwischen den Gebieten, um auch eben so eine staatliche Möglichkeit zu fördern, weil im Endeffekt hättest du da jetzt die Gelegenheit, wenn diese Region sich in Südkurdistan, Westkurdistan weiter stabilisieren, also Syrien und Irak, dass da eben eine kurdische Grenze von beiden Seiten vielleicht in kurdischer Hand ist und da mehr politisch aufgebaut werden kann. Andererseits, wenn man sich die Region im Allgemeinen anschaut, die Kurden in der Türkei und im Iran, da hat sich die Situation nicht ansatzweise verbessert die letzten Jahrzehnte. Und die Region schaut ja auch insgesamt auf unruhige Zeiten. Also man weiß ja jetzt nicht, wie geht es allgemein in Syrien weiter.
Ja.
Was passiert in der Türkei? Erdogan ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Momentan sind ja im Iran zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, auch sehr, sehr stark wieder Demonstrationen, vor allem auch in den kurdischen Regionen, die sehr blutig mit Waffengewalt auch wieder niedergeschlagen werden. In dem in der Stadt Aleppo momentan ist es ja auch so, dass die kurdische Zivilbevölkerung, also da gibt es einen größeren Stadtteil, der ist komplett kurdisch bewohnt, eben teils evakuiert wurde, weil die syrische Armee dort angreift von der Übergangsregion. Also es sind viele Fragezeichen. Meine positive Vorstellung wäre, dass der Teil in Rojava und in Bashur, also Südkurdistan, vielleicht schaffen, ihre Unabhängigkeit in ihren politischen Strukturen noch weiter auszubauen und dass zumindest für die anderen Teile, soweit das geht, ein Friedensprozess stattfindet, um da eine gewisse Normalisierung herbeizuführen. Die Sorge, die ich aber tatsächlich habe, ist eher, dass gerade in Syrien sich die Lage auch weiter zuspitzen wird, weil es einfach viele internationale Interessen gibt. Du hast ja einerseits die syrische Übergangsregierung und ich glaube, da kann man auch so ehrlich sein, dass der Übergangspräsident momentan wahrscheinlich einen der interessantesten Lebensläufe auf der Welt haben wird. Von einem ehemaligen Terroristen auf der Most Wanted-Liste zum Übergangspräsidenten, der im Endeffekt in der Hosentasche der Türkei steht. Israel, die sich dann auch schon mehrfach geäußert haben, dass sie gerade für die Drusen und Kurden schon erwarten, dass die frei leben können und mit Sicherheit auch nicht unbedingt ein Interesse daran haben werden, dass die Türkei näher an ihre Grenze heranrückt. Von daher, die Situation ist sehr, sehr unüberschaubar aktuell und das Problem ist, gerade wenn sie diese Konflikte weiter zuspitzen, die Kurden stecken in irgendeiner Form immer mit drin und das ist halt die Sorge, die ich habe. Im Endeffekt kann ich sagen, so, ich glaube, das, was sich die Menschen dort alle einfach nur wünschen, ist ein friedliches Leben führen zu können. Und da sprechen wir ja noch nicht mal drüber, wollen wir das als Kurdistan labeln, was für mich persönlich eine Selbstverständlichkeit ist, oder eben die Länder, die es jetzt sind. Weil im Endeffekt, den Irak ja zum Beispiel, es ist ein Failed State, anders kann man es nicht ausdrücken. Gibt es jetzt knapp etwas über 100 Jahre. Ich weiß jetzt nicht, wie zutreffend das ist. Ich hatte mal irgendwo mal einen Artikel gelesen, dass vielleicht 10, 15 Jahre ohne Krieg waren. Und ich finde, das sagt schon sehr, sehr viel über eine Region und über ein Land aus.
Ja, ich meine auch die geografische Lage der, der Regionen macht sich auch so ein bisschen zu einem Spielball. Man ist auf vier Länder aufgeteilt und da gibt es dann immer irgendein Land, was gegen einen hat oder für einen spricht. Und das macht das Ganze natürlich auch nicht einfacher, gerade als Mensch, wenn man dort lebt. Und du hast ja gerade gesagt, was in den letzten Tagen schon alles passiert ist. Um das größere Bild aufzumachen, USA, Venezuela, jetzt wollen sie sich von Grönland irgendwie ergaunern. Also in diesen ersten Wochen ist schon wieder so viel passiert, man könnte schon einen Jahresrückblick machen irgendwie. Das ist der absolute Hammer, was in diesen Tagen los ist.
Das stimmt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur mein Eindruck ist oder ob du das auch bestätigen würdest, weil ich habe sowieso das Gefühl, so seit Corona wird es irgendwie immer unruhiger. Also in der Welt passiert immer mehr. Überall sind Konflikte, die ein ziemlich hohes Potenzial haben, quasi auf globaler Ebene ziemlich schlimm zu werden oder schlimm zu sein. Also das ist schon wirklich andere Zeiten, die wir mittlerweile haben.
Ja. Und da haben wir noch gar nicht über China gesprochen, die immer so einen Blick auf Taiwan hat. Ja. Ne? Genau. Aber das ist dann echt heftig. Aber was müsste sich denn ändern, damit Kurdistan sichtbarer wird? Mal eine Weltmeisterschaft austragen, Eurovision Song Contest oder was wäre so eine Idee, um Kurdistan so ein bisschen bekannter zu machen?
Also ich glaube, das fängt im Kleinen an. Also im Endeffekt ist das auch viel Eigenverantwortung. Das heißt, wenn du und ich jetzt privaten Kaffee trinken und dich das interessiert, dass ich davon auch aktiv erzähle, dass es wirklich im Kleinen durch die Menschen stattfindet, was da auch viel passiert. In Deutschland gibt es auch mittlerweile viele kurdische Vereine, die dir Kultur zeigen, transportieren. Das trägt ja natürlich auch dazu bei. Die Konflikte der letzten Jahre sind natürlich sehr schlimm. Die haben aber die Kurden auch medial mehr in den Fokus gerückt. Also es findet schon was statt, auf kleiner Ebene. Und auf größerer Ebene, glaube ich, müssen wir generell schaffen, dass so ein Verständnis dafür entsteht, dass es jetzt nicht kriminalisierend ist, zu sagen, okay, Kurdistan als Region. Und ich glaube, am Ende des Tages steht und fällt das eben damit, dass quasi die Staaten, die diese Gebiete ihr eigen nennen, zumindest in diesen Teilen schwächer werden müssen, damit die Kurden quasi mehr Luft zum Atmen haben, um diese Kultur auch zu transportieren. Also es findet ja auch sehr viel statt. Nehmen wir mal zum Beispiel das kurdische Neujahr, also Nevruz, das wird ja auch von anderen Volksgruppen, wie zum Beispiel den Iranern, also Persern, gefeiert. Da gab es dieses Jahr in letztes Jahr, wir sind ja im neuen Jahr, in Köln relativ großes Fest, wo viele Kurden waren, in Frankfurt ein großes Fest, wo viele Kurden waren. Teilweise sind da auch Deutsche, was ich super interessant finde. Wenn man jetzt nach Erbil fährt, ich habe da tatsächlich deutsche Urlauber gesehen, wo ich mich frage, wie zur Hölle seid ihr hier gelandet? die dann da waren, sich das angeguckt haben und die lernen sowas dann ja auch kennen. Dann fahren die zurück, erzählen das und sagen, ah, ja, wir dachten, wir machen ja im Irak Urlaub. Und dann stellen die fest, nein, das ist kurdisches Gebiet, da leben Kurden, da waren in dem Sinne nicht im größeren Umfang Araber. Und ich glaube, mit diesen kleinen Dingen fängt es halt an. Und umso mehr Luft politisch da ist, umso mehr kann man das natürlich auf so eine größere Ebene tragen, dass man dann auch größere Veranstaltungen machen kann. Also es finden ja auch Dinge statt, wie Filmfestivals und so weiter. Das ist nur halt hier nicht so präsent, weil das dann eher sowas im Nahen Osten ist, dass dann die Leute aus den Nachbarländern dahin kommen, da Urlaub machen, sich irgendwas ansehen. Hier sind das dann, finde ich, eher die kurdischen Vereine, die in Deutschland arbeiten, dass die mehr dafür tun, dass auch ein deutsches Publikum aktiver an dem Thema interessiert ist und auch dran teilnimmt, weil man auch fairerweise sagen muss, das ist hier auch nicht immer einfach. Einerseits hast du natürlich bis zu einem gewissen Grad auch eine Kriminalisierung der Kurden und der kurdischen Identität, also gerade wenn sie jetzt aus Türkei und Syrien die Teile sind. Andererseits muss man auch gucken, welchen Menschen du begegnest. Das reicht ja schon, ohne es despektierlich zu meinen, ich habe auch türkische, arabische und persische Freunde, um es mal am Rand zu sagen, aber das reicht ja schon, wenn in der Verwaltung ein Mensch arbeitet, der türkischen Background hat, der die Grauen Wölfe oder Erdogan toll findet. Und da hast du schon so einen großen Blocker, dass du dann mit deiner Veranstaltung vielleicht gar nicht durchkommst. Und das sind halt die Probleme, mit denen sich solche Vereine zum Beispiel auch aktiv auseinandersetzen, was in Deutschland aber auch ignoriert wird. Also nehmen wir mal das Thema Graue Wölfe. Das ist in der Politik kaum präsent und wird nicht wirklich im größeren Umfang behandelt.
Ja, auf jeden Fall. Wir kommen zur Abschlussfrage und ich bin gespannt, was du antwortest, lieber Tira. Wenn Kurdistan heute selbst sprechen könnte, was würde es der Welt sagen?
Boah, lass mich kurz überlegen. Da würden mir so viele Dinge einfallen. Ich glaube, Kurdistan würde sagen, zum einen zu allen Menschen, die nicht zu diesen vier Staaten gehören, besucht uns, lernt uns kennen. Wir sind sehr liebevolle und gastfreundliche Menschen und ein sehr gastfreundliches Land. Ich glaube, zu den Staaten in der Region würde Kurdistan sagen, wenn ihr mit uns nicht eine Familie sein wollt, weil ihr uns nicht mögt, dann lasst uns wenigstens friedliche Nachbarn sein.
Danach kann eigentlich gar nichts mehr kommen, außer, lieber Tira, ich bedanke mich für deine Zeit. Das waren meine Fragen an dich. Und vielen lieben Dank dafür. Und ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß hier gehabt.
Ja, sehr gerne. Also ich rede grundsätzlich immer gerne über Kurdistan. Ich hoffe, du konntest dem was abgewinnen. Wie vorher schon gesagt, ich bin jetzt natürlich kein Historiker in dem Sinne, der Geschichte studiert hat, sondern habe einen anderen Background. Von daher hoffe ich, dass du mit den Antworten auch in der Tiefe was anfangen konntest.
Absolut, absolut. Und zum Abschluss müssen wir natürlich auch noch sagen, du hast natürlich auch einen Podcast, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, auch ein Interviewformat, Reflexion und Reaktion. Da hast du auch immer sehr viele interessante Gäste und den Link werde ich nochmal in die Shownotes mit reinpacken, damit auch die Leute da mal reinhören können. Sehr, sehr hörenswert, macht immer Spaß, auch deinen Gesprächen zu lauschen. Und ich würde sagen, lieber Shira, ich bedanke mich bei dir.
Vielen Dank, das Danke kann ich nur zurückgeben.
An dieser Stelle danke fürs Zuhören. Ich würde sagen, bleibt weiterhin neugierig. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Böbel.